Okay, sorry, ich kann mir das nie merken. 8. März, Jugendgottesdienst, stimmt das, Edwin? 8. März haben wir Jugendgottesdienst. Um 19 Uhr hier. Und noch eine letzte Bekanntmachung. Vom 5. bis 13. Juli, das ist die erste Ferienwoche für Schüler, machen wir eine Freizeit für 13- bis 15-Jährige. Das ist jetzt definitiv. Da kommt auch noch mal eine Mail, die eigentlich schon letzte Woche hätte kommen sollen, wenn ich sie denn geschrieben hätte, was ich nächste Woche getan haben werde. Also, erste Ferienwoche machen wir eine Freizeit für 13- bis 15-Jährige in Waren-Müritz. Das ist eine schöne Gegend im tiefen Osten da, in der ganz in der Nähe von der Nordsee. Wir haben da ein Heim, das ist direkt am See. Ostsee? Stimmt, Ostsee. Ja, Osten, Ostsee. Macht Sinn, ne? Im Osten an der Nordsee. Aha. Ja. So, wir haben 20 Plätze frei, ne? Für 20 Kinder. Mehr nicht. So, wir werden überall Werbung machen. Da mitfahren werden ich, Paul und Michael aus Waren. Und noch ein paar weibliche Betreuer. Und das wird richtig gut werden. So, alle weiteren Details kommen in der Mail. Ne? Kosten und sowas alles. Das ist jetzt nur hier erste Ferienwoche. Wir werden auch in den ganzen befreundeten Gemeinden dafür das ansagen, also in Waren und Meckenbeuren und anderen Gemeinden oder so. Oder wer immer das hier im Livestream hört, wer sich traut, mit Paul, mir und Michael mitzufahren. Ne? Michael Schott aus Waren. Okay. So. Das war alles. Ja. Aha. Ach ja, und eure Handys bitte in Flugmodus. Sonst zieht ihr den Zorn der Techniker auf euch. Okay. Ich möchte heute über Versagen und Enttäuschung predigen. Und mein Ziel ist es eigentlich, euch zu zeigen, dass Versagen absolut notwendig ist, um ein Mann Gottes zu werden. So. Ne? Also so viel dazu. Wenn ihr euer Leben bisher so gelebt habt, bloß keinen Fehler machen, dann schnallt euch mal an. So. Das wird ein bisschen uncool. Matthäus 26, 22. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, so kurz zu machen wie Donnerstag, aber ich habe auch keine Lust, unnötig lange zu predigen. Matthäus 26, Vers 22. Da wurden sie sehr betrübt und jeder von ihnen fing an, ihn zu fragen, Herr, bin ich's? So, Jesus hat gerade gesagt, einer von euch wird mich verraten. Ja. Und alle Jünger sofort, Jesus, ich, bin ich das? So, und diese Frage, die sie stellen, das klingt zwar sehr geistlich, oder das klingt zwar so, na, wir glauben dir, Jesus, ja. Aber wenn wir weiterlesen, merken wir, die haben Jesus nicht wirklich geglaubt. Die haben diese Frage nicht wirklich ernst gemeint, ja. So, das sehen wir ein bisschen später, sehen wir das, ja. In Johannes sehen wir das auch. Diese Episode gibt es in allen Evangelien. Und dann steht im Johannesbrief, steht, in 13, glaube ich, Johannes Evangelium. Moment. Nee, nicht im Johannes. Ach, wo ist denn das? Muss Lukas gewesen sein. Okay. Dann in Lukas 22, Vers 23. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, welcher von ihnen es wohl wäre, der dies tun würde. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Dreimal dürft ihr raten. Erst fragen sie, Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Alle fragen sich, ja, bin ich's? Und als nächstes fangen sie sich an zu streiten, wer der Größte, wer der Geistlichste unter ihnen ist. Warum wohl? Naja, weil der Größte ist, der wird Jesus bestimmt nicht verraten. So haben sie sich irgendwie untereinander verglichen. Und das Ganze ist ziemlich albern, weil es ist, Jesus ist da so, Jesus weiß, es geht mir bald an den Kragen. Es ist ziemlich ernst eigentlich. Und die Jünger sind da wie kleine Kinder und checken überhaupt nichts. Ja. So, und wir sehen nachher noch deutlicher, diese Frage, bin ich's, haben die Jünger nicht wirklich ernst gemeint. Die haben nicht wirklich geglaubt, dass sie in der Lage wären, Jesus zu verraten. Haben sie nicht. Wir sehen das in Matthäus 26, Vers 31. Da waren sie mit Essen fertig und gingen raus. Und dann sagt, und mit Lobpreis waren sie auch fertig. In Vers 30 steht, dass sie einen Lobgesang gesungen hatten. Und dann steht in Vers 31, da spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Ihr werdet euch alle über mich ärgern. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Das ist eine Stelle aus Zacharia. Und Jesus bezieht die mal so einfach so auf sich und seine Jünger. Und dann sagt er weiter, aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, wenn sich auch alle über dich ärgern, so werde ich doch niemals Anstoß nehmen. Aha. So, Petrus war schon mal der Erste, der diese Frage nicht wirklich ernst gemeint hat, bin ich's. So, Petrus sagt so, Jesus, alle anderen vielleicht, ja, aber ich nicht. Jesus sagt, ihr werdet alle euch über mich ärgern. Petrus sagt, nein, ich nicht. Die anderen vielleicht, ich nicht. So, es entstand ein Streit, wer der Größte unter ihnen wohl wäre. Dreimal dürft ihr raten, was Petrus gedacht hat. Alle anderen, okay, vielleicht, aber ich nicht, weil ich bin der Größte, Jesus. Ich bin der Beste deiner Jünger. So, das wird hier ein bisschen deutlich. Petrus hat gedacht, alle anderen vielleicht, aber ich werde das nicht machen. So, wir wissen ja, wie die Geschichte ausgegangen ist. Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Judas hat Jesus nur einmal verleugnet, Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. So, eigentlich war Petrus ja ein bisschen schlimmer als Judas, ne? Dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Oh, okay. Petrus war von sich überzeugt. Er hat dieses Argument, wer der Größte ist. Bei Petrus war das schon mal klar. Er ist der Größte. Die anderen Jünger waren aber nicht besser, weil hier steht auch am Ende von 35, ebenso sprachen auch alle anderen Jünger. Also jeder Jünger dachte von sich selbst, okay, ja, ich, die anderen vielleicht, dem Johannes oder dem Markus, dem Matthäus traue ich das zu, aber nee, ich nicht. Ich wird sowas nicht machen, Jesus. Und Jesus sagt, doch, werdet ihr alle. Und dann nimmt der Lauf der Geschichte so seinen Gang. Judas kommt und zeigt den Soldaten, wo Jesus sich getroffen hat, weil das war so ein Ort, der war ein bisschen abgelegen. Das war sozusagen so einer der Lieblingsorte von Jesus. Und Judas hat diesen Ort den anderen Soldaten gezeigt, weil die Soldaten, die wussten zwar, Jesus ist zwar öffentlich aufgetreten, aber das Problem war, sie haben sich nicht getraut, das steht auch in den Evangelien, Jesus öffentlich gefangen zu nehmen, weil sie dann fürchteten, dass es einen riesen Aufruhr gibt. Die wollten ihn irgendwie heimlich, leise aus dem Weg schaffen. So, nur Jesus hat sich öfter auch an irgendwelche heimlichen oder abgelegenen Orte zurückgezogen. Und diese Orte wussten die ja nicht. Deswegen haben sie sich gefreut, als Judas kam, weil Judas konnte ihnen einen dieser abgelegenen Orte zeigen, wo sie Jesus ohne großes Aufsehen gefangen nehmen können. So, Judas macht das. Und dann steht in Vers 56, immer noch Matthäus 26, Vers 56, die nehmen Jesus gefangen und zum großen Schock aller Jünger wehrt sich Jesus nicht. Das war ja nicht das erste Mal, dass Jesus angegriffen wurde. Einmal haben sie versucht, ihn zu steinigen, oder einmal haben sie versucht, glaube ich, ihn von so einer Klippe zu stürzen. Und jedes Mal ist irgendein Wunder passiert, sodass Jesus davon kam. Jedes Mal. Und ich kann mir gut vorstellen, ich weiß es nicht, ich bin ja nicht Judas und in der Bibel lesen wir nichts darüber, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Judas gedacht hat, ach, wenn ich Jesus verrate, Jesus mit seinen Wunderkräften, der wird sowieso einen Weg daraus finden. Ja. Es steht nämlich in Matthäus 27, Vers 3, steht, als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn. Vielleicht hat er gar nicht damit gerechnet, dass Jesus wirklich verurteilt wird. Vielleicht hat Judas gedacht, ach komm, das ist doch eine gute Gelegenheit, hier ein bisschen Kohle zu machen. Ich verrate Jesus, die Soldaten kommen, Jesus tut ein Wunder, verschwindet oder sonst was. Oder macht die ganzen Soldaten platt und ich habe 30 Silberlinge mehr in der Tasche. Ich weiß es nicht, reine Spekulation. Aber anscheinend war Judas tatsächlich, dieser Vers 3, der deutet so ein bisschen darauf hin, der war, als Judas sieht, die haben ihn tatsächlich gefangen genommen, beziehungsweise Jesus, es war ja eher so, dass Jesus sich gefangen nehmen hat lassen, ja, weil er sich einfach nicht gewehrt hat. Das hat Judas geschockt. Das hat auch alle anderen Jünger geschockt, dass Jesus sich diesmal völlig ausliefert. Damit hat keiner gerechnet. Und dann steht in Vers 56, das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt wurden. Da verließen ihn alle Jünger und flohen, rannten weg. So, als die gesehen haben, Jesus wehrt sich nicht. Vorher Petrus war ja so ein, der hat dem Typ das Ohr abgehauen, dem Feind, und Jesus heilt diesen Typen wieder und tut etwas, was gegen, sozusagen gegen das, gegen die Handlung seiner Jünger ist. Ne? Der ist nicht so, die Jünger waren total schockiert. Und die haben, sind alle abgehauen. Ne? So wie Jesus das gesagt hat. Ihr werdet alle Anstoß an mir nehmen. Ihr werdet nicht damit klarkommen, was ich machen werde. Und Jesus hat recht gehabt. Ne? Und dann lesen wir, ach ja, in Vers 35, ne? Nochmal, da heißt es ja, Petrus spricht zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Das muss man sich mal so vorstellen. Jesus sagt, liebe Jünger, ihr werdet mich verleugnen. Die Jünger sagen, nein, werden wir nicht. Jesus sagt, doch, ihr werdet es. Die Jünger sagen, nein, werden wir nicht. Ja? Jesus, du lügst. Wir sind gar nicht so schlecht, wie du denkst. Wir sind viel geistlicher, als du denkst, so. Du lügst, Jesus. Wir werden die. Ja? Das ist, was sie eigentlich sagen. Ne? Manchmal kommen ja Leute zu Paul und dann sagt Paul, ja, mach bitte das und das. Oder du hast das und das Problem. Und dann sagt er, nein, habe ich nicht. Okay. Ne? Dann, was macht man dann? Wenn Leute sagen, nö, du, das stimmt gar nicht, dann lässt man sie einfach gehen. Und dann guckt man, was passiert. Ne? Jesus hat hier nicht lange mit den Jüngern argumentiert. Er hat gesagt, okay. Und ein bisschen später hat dann die Realität des Alltags bewiesen, wer recht hatte, Jesus. So. Offensichtlich waren die Jünger alle in einem, die hatten alle ein Maß an Verführung oder an Täuschung über sich selbst, wo sie sich für viel geistlicher gehalten haben, als sie wirklich waren. Und die haben da das ganze Zeit drin gelebt. Ne? Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Das kann schon sein, wenn man mit Jesus so rumhängt, dass man sich dann ziemlich cool und unbesiegbar fühlt. War ja bis jetzt so. Ne? Das kann einen dann vielleicht auch mal so, ja, denken lassen, boah, ne, wir sind total super geistlich. Wahnsinnig. Und Jesus hat mehrmals versucht, ihnen das klarzumachen, aber sie waren überhaupt nicht offen dafür. Und deswegen musste sie versagen. Es gab keinen anderen Weg, dass sie das lernen. Ja, es gab keinen anderen Weg. Und Petrus ist gar nicht der Einzige, weil hier steht, alle anderen Jünger haben das Gleiche gesagt wie er. Ne? Aber es wäre jetzt ein bisschen langweilig hier, dass die ganze Geschichte 11 Mal oder so. Wie, ne? Deswegen, wir haben hier Petrus als Beispiel. Der Heilige Geist hat sich Petrus ausgesucht. Und wir lesen in 26, 69. Petrus saß draußen im Hof. Eine Magd trat zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das war das erste Mal. Dann geht er in den Vorhof hinaus. Dort sah ihn eine andere und sprach zu denen, die dort waren. Auch dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Das Gefährliche an dieser Anklage war, der hing mit Jesus rum. Das war ja die Jünger. Ne? Jesus war der Anführer und der Anführer wird jetzt verurteilt. Wer ist als nächstes dran? Na, die Jünger sind als nächstes dran. So, ne? Das haben die gedacht. Und er leugnete nochmals mit einem Schwur. So, also er hat noch jetzt das nochmal bekräftigt. Und dann kommen die ganzen Umstehenden und sagen, nee, deine Sprache, dein Dialekt verrät dich. Du bist auch einer von denen. Und dann das dritte Mal, Vers 74, da leugnet er mit einem Schwur und mit einem Fluch. Ne? Also er sagt so, ich schwöre, ich war nicht mit ihm und wenn ich dich die Wahrheit sage, so soll mich das und das treffen. Das ist damit gemeint. Er verfluchte sich selbst. Ja? Wenn ich nicht die Wahrheit sage, dann soll mich, also der, das ist ziemlich heftig so. Ne? Wenn wir nur Vers 70 hatten, er aber leugnete das, dann könnte man ja so meinen, das ist ihm einfach so rausgerutscht. Ne? Oder der hatte gerade so einen schwachen Moment, der Petrus. Aber spätestens bei Vers 74, so, er schwört, und damals war das nicht so, ich schwör, Alter, ich bin so, ja, damals hat das mehr bedeutet. Er schwört und spricht einen Fluch über sich aus. Und damals haben die Leute an Schwören und an Flüche geglaubt. Nee, zu heute. Dass das eine Wirkung hat. So, das hat er nicht einfach. Das war definitiv nicht ein Ausrutscher von Petrus. Ja, was er hier macht. Sehen wir gleich auch noch an einer anderen Stelle. So, er schwört und sagt, ich schwöre, ich war das, ich kenne den Mann nicht. Und wenn ich die nicht die Wahrheit sage, soll mich das und das und das treffen. So, okay. Ja. So gleich krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hat, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und das war der Moment, wo Petrus aufgewacht ist. Er weinte, ne? Er hört den Hahn, erinnert sich an Jesu Worte und er fängt so an zu heulen. Aber Matthäus schreibt hier nicht alles. Er schreibt hier nicht ganz alles rein, was da, das noch eine Sache passiert. Hat Matthäus vielleicht vergessen oder so? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oder extra nicht, keine Ahnung. In Johannes steht das. In Lukas 22 steht das Detail, das Matthäus auslässt. Lukas 22 steht ein sehr wichtiges Detail. Ja. Petrus ist ja Jesus hinterhergeschlichen. Weil die sind alle erstmal weggelaufen. Und dann steht irgendwo, ich glaube Matthäus oder Lukas steht, er von Ferne beobachteten sie ihn, so aus sicherem Abstand, nicht zu nahe kommen. Petrus schleicht sich da an und er hielt sich da zu diesen ganzen Dienern, die da in der Nähe waren. So, und Petrus war, wir sehen hier aus Lukas 22, Vers 61, ja, hier erstmal in 54 steht, Petrus folgte von Ferne, das war beim Haus des Hohepriesters, und die ganzen Diener waren da und dann in 61 steht, und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Also Petrus hatte irgendwie so einen Abstand, der konnte sehen, was mit Jesus passiert. Die konnten Blickkontakt haben. Und dieses Detail lässt Matthäus aus. Der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hat. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. In Vers 60 kräht der Hahn. Das sagt uns Matthäus auch, aber dann passiert noch was. Jesus, der da gerade verurteilt oder ausgepeitscht oder fertig gemacht wird, der dreht sich um und schaut Petrus direkt in die Augen. Der Hahn kräht und danach schaut Jesus Petrus direkt in die Augen. Und Petrus kriegt seine Erinnerung. Ups, Jesus hatte doch recht. Und dann steht hier, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. So, und was glaubt ihr, mit was für einem Blick hat Jesus den Petrus angeschaut? Habe ich sie doch gesagt, Mann? So, ja, definitiv nicht. Jesus wusste ganz genau, was passiert. Jesus war definitiv nicht überrascht. Jesus war wahrscheinlich der Einzige, der nicht überrascht war. Petrus war von sich selbst überrascht, dass er sowas macht. Und er war geschockt über sich selbst. Ja. Also jedes Mal, wenn ihr eine Sünde begeht oder versagt und euch danach fragt, wie konnte ich sowas nur machen? Ja. Die Antwort ist ganz einfach, weil du genauso verführt warst wie Petrus. Weil du von dir gedacht hast, dass du wahrscheinlich besser bist als andere. Oder der Größte bist von allen Nachfolgern Jesu. Oder zumindest größer halt, ne? Weil du dich für geistlicher gehalten hast, als du wirklich bist. So, jedes Mal, wenn du dich fragst, boah, wie konnte ich das nur machen? Ja. Diese Frage, wenn du dir die hier oben stellst, ein Beweis für deine Verführung. Oder netter gesagt, das ist ein Beweis, dass du dein eigenes Herz nicht wirklich gut kennst. So, aber ihr könnt, Jesus wusste das. Ja. In Lukas 22, Vers 31, da lesen wir, dass Jesus, Petrus, das sind noch ein paar andere Details, das steht, es sprach aber der Herr Simon, Simon, Simon war der andere Name von Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Auf Deutsch, Satan hat bei Gott eingefordert, euch auf die Probe zu stellen. Und Jesus hat natürlich sofort gesagt, nee, Satan, sorry, das darfst du nicht, du darfst meine lieben Jünger, du darfst sie nicht belästigen. Nee, das hat Jesus nicht getan. Ja? Jesus sagt, was er gemacht hat, weil Jesus ist ja unser Verteidiger. In Vers 32 sagt Jesus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Anscheinend war dieser Test absolut notwendig. Und dieser Test war nichts anderes als hier. Petrus hat den Test nicht bestanden, hat versagt. Und Jesus sagt ihm sogar sein Versagen voraus. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Also, oder ja, wenn du dich erholt hast von deinem Versagen. Ne? Ich bete für dich nicht, dass du nicht diesen Test, dass dir dieser Test erspart bleibt. Oder dass du diesen Test glorreich bestehst. Ja? Und der einzige Jünger da bist, der sagt, nein, ich habe Jesus nicht verleugnet und so. Nee, Jesus wusste, Petrus wird verleugnen. Wird ihn verleugnen, Petrus wird den Test nicht bestehen. Aber Jesus wusste auch, das ist absolut notwendig, dass Petrus einmal versagt, damit er sich selbst kennenlernt. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glauben nicht aufhöre und wenn du dereinst umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Petrus aber, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und in den Tod. Er aber sagt, nein, Petrus, du redest totalen Quatsch. Ja? Petrus, nö, ich glaube ich dir nicht. Du redest Quatsch, Jesus. Ich werde mit dir in Gefängnis und in den Tod gehen. So. Das muss uns einmal klar sein, ja. Der Teufel hat sich seitdem nicht bekehrt und ist auch nicht im Urlaub oder so. Der wird auch von uns verlangen, bei Gott, das uns zu prüfen. Ja. Er wird genauso, wie er das von den Jüngern Jesu gemacht hat, wird er zu Gott gehen und sagen, ich möchte den prüfen. Und das ist der Job vom Teufel. Das macht er, hat er schon bei Hiob gemacht. Ne? Er kommt zu Gott und sagt, ey, Hiob mag dich nur, weil du ihn so segnest. Wenn du alle seine Segnungen wegnimmst, wirst du sehen, der wird dir ins Angesicht leugnen. So, Hiob war besser als Petrus, er hat es nicht gemacht, aber ne, Petrus war nicht so wie Hiob. Petrus hat richtig versagt. Ja. Okay. Aber wichtig ist, in diesem Versagen schaut Jesus Petrus an. Und ihr könnt euch sicher sein, erstens, Jesus war nicht enttäuscht, weil Jesus wusste das. Wenn man weiß, dass jemand versagt, dann kann man auch nicht enttäuscht sein. Ne? Wenn ich meinen Schülern eine Aufgabe gebe, wo ich von vornherein, die eigentlich zu schwer für sie ist, dann werde ich nicht enttäuscht sein, wenn sie die Aufgabe nicht lösen. Ne? Ich rechne damit, dass sie die nicht lösen. Also Jesus war definitiv nicht enttäuscht. Es war definitiv nicht so ein Blick wie, oh, habe ich es dir doch gesagt. Definitiv nicht. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass es ein Blick war, der Petrus irgendwie signalisiert hat, ich vergebe dir. Oder ich erlasse dir deine Sünden. Irgendwas in diese Richtung wird das gewesen sein. Warum? Weil in Römer 2, Vers 4 steht, die Freundlichkeit Gottes, die Güte Gottes, führt uns zur Buße. So, und dieser Blick Jesu, der hat Petrus zur Buße geführt. Der hat Petrus zerbrochen. So. Ja, wir sehen das nachher noch deutlicher. Dieser Blick von Jesus, das war wahrscheinlich ein freundlicher Blick. Und das hat Petrus wirklich zur Buße geführt. Jesus sagt zu Petrus, wenn du umgekehrt bist. Die Bibel spricht davon, und ich habe irgendwann mal in letztem Jahr darüber gepredigt, dass unser Herz auf einem Weg geht. Ja? Wir gehen mit unseren Füßen hier auf der Erde, aber die Bibel redet auch davon, in Sprüchen und in Psalmen, dass unser Herz Wege gehen kann. Das ist eine Metapher. Und das bedeutet nichts anderes als unser Herz, von dem alles, was wir tun, halt ausgeht, Sprüche 24, mehr als alles behüte dein Herz, denn von ihm entspringen alle Quellen deines Lebens. Jesus sagt auch, alles, was ihr tut, kommt aus eurem Herz, jedes Wort aus eurem Mund, jede Tat, kommt alles aus dem Herzen. Jesus sagt das mehrmals, hat er das den Jüngern gesagt. Und Es geht hier darum, dass Petrus klar wird, ey, mein Herz ist nicht so wie mit Jesus, wie ich das eigentlich denke. Ist es nicht. Mein Herz ist so, okay, wenn es für mich gefährlich wird, dann kenne ich Jesus nicht mehr. Wenn es um meinen Ruf oder mein Ansehen geht, dann kenne ich Jesus nicht mehr. Ja? Das war das Herz von Petrus, das wusste er aber nicht. Sein Verstand hat ihm erzählt, du wirst für Jesus in den Tod gehen. Stimmt nicht. Ja? Sein Herz war anders. Und diese Diskrepanz zwischen seinem Denken und seinem Herzen, dieser Unterschied, der musste ihm klar werden. Das war die Verführung. Wenn wir Dinge denken, die nicht unseren Herzenszustand widerspiegeln, dann sind wir verführt. Und dann wird Gott das zulassen, dass die Realität des Alltags uns einholt. Ja. Weil wir glauben, Jesus hätte wahrscheinlich noch stundenlang mit den Jüngern diskutieren können, denen klar machen können, ey, guck mal, nein. So, ne? Aber Gottes Methode, uns was beizubringen, ist, er lässt uns einfach gehen und dann fallen wir auf die Schnauze und dann liegen wir so mit der Nase im Dreck und spüren den Dreck und tut weh und denken so, ah nee, dann kommt so supergeistliche Erkenntnis, ist doch nicht so cool. Ne? So, Jesus hat doch recht gehabt. Und ganz oft ist es wirklich so, erst wenn wir das wirklich erleben, so, ne? Wir richten andere Menschen und denken, boah, wie kann der nur sowas machen, ich würde das nie tun. Ein Jahr später tun wir dieselbe Sünde und auf einmal wissen wir so, oh Mist, ey. Doch, ich bin zur gleichen Sünde fähig. So. Naja, die Bibel sagt dir schon, seit du sie gelesen hast, dass du ohne Gottes Gnade zu aller Sünde fähig bist. Und du hast, wenn du in der Hütte Davids warst, hast du bestimmt schon mal in irgendeiner Predigt aus Römer 7 diese Verse gehört, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes ist. Ne? Wenn du bei mir irgendwelche Predigten gehört hast, hast du es bestimmt schon 100 Mal gehört. Ne? Aber das glaubt man nicht. So, das habe ich auch nicht geglaubt, nur weil ich das im Römerbrief gelesen habe. Das glaubt man erst, wenn man wirklich so am Boden liegt. Dann glaubt man das. Ne? Und wenn man die Sünde selbst tut, die man bei anderen immer gerichtet hat, dann kommt einem so langsam die Dämmerung und sagt, oh ja, ich tue sie ja. Na, war nur ein einmaliger Ausrutscher, okay. So. Dann tut man sie das zweite Mal, war wieder nur ein Ausrutscher. Das dritte Mal, war wieder nur ein Ausrutscher. So, dann wird es irgendwann komisch. Ne? So, immer häufiger, ich merke irgendwie, ich bin nicht frei davon, ich mache das genau das Gleiche, was alle anderen machen. So, wahrscheinlich sind es keine Ausrutscher mehr. Wahrscheinlich ist da irgendwo ein grundlegendes Problem mit deinem Herzen. Und wenn alles, was du tust, sowieso aus deinem Herzen kommt, dann ist nichts nur ein Ausrutscher. Sondern dann ist diese Realität des Alltags, das ist Gottes Spiegel, den er dir vorhält, um dir deinen Herzenszustand zu spiegeln, weil wir unser eigenes Herz nicht selbst erkennen können. 1. Korinther 4, Jeremia 17, Vers 9, Psalm 139, letzten beiden Verse, stehen das alles. Dass wir unser eigenes Herz nicht erkennen können. Und nur Gott ist es, der die Herzen erforscht. Das glauben wir auch nicht. Ne? Wir denken, wir wissen unser Herz. Unser Herz ist, wir gehen mit dir in den Tod, Jesus. Alles klar. Ja. So, Jesus nimmt hier diese Metapher auf, wenn du umgekehrt bist. Er meint nicht, wenn Petrus irgendwie den richtigen Weg oder so einschlägt, sondern wenn sein Herz umkehrt. Ja, weil sein Herz war auf einem Weg, der nicht richtig war. So, unser Herz kann Wege gehen. Und unser Herz hat keine Beine und geht nicht auf diesen Wegen, sondern es geht Wege, das sind unsere ganzen Ansichten, unsere Haltungen, unsere ganze Weltanschauung, unsere Einstellung, das sind die Wege, die unser Herz geht. Und das Herz von Petrus war auf einem Weg, der war nicht gut. Jesus wusste das. Jesus wusste das schon 3,5 Jahre lang. Und Petrus war wahrscheinlich vorher nicht dafür bereit oder so. Aber jetzt kam der Moment. Ja. Und das war, ich glaube, diese Prüfung, die Petrus da durchging, die war nicht so, das war nicht von vornherein klar, dass Petrus da gewinnt. Ne? Aber Judas hat Jesus nur einmal verleugnet. Und Judas hat auch das bereut und hat sich dann auch umgebracht. Ja. Matthäus 27, Vers 3, als nun Judas, den verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den obersten Priestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Sieh selber zu, wie du klarkommst. Da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon und ging hin und er hängte sich. Ne? Okay. Ich glaube, Judas geht zu den falschen Leuten. Ne? Er kommt mit seiner Sünde zu Leuten, wo er null Barmherzigkeit kriegt. Ich glaube, den Blick, den, hier sind noch Plätze frei, da sind noch drei Plätze frei, mein Platz ist frei, solange ich hier vorne stehe, könnt ihr da sitzen, da sind auch noch genug Plätze frei, muss keiner stehen hier. Okay? So. Psst. Jetzt kommt was Wichtiges, das wollt ihr nicht verpassen. Ja? Ich glaube, der Blick, den Judas von diesen Ältesten und Priestern gekriegt hat, war nicht der gleiche Blick, den Jesus dem Petrus gegeben hat. Ja? Er hat null Barmherzigkeit gekriegt. Er ist mit seiner Sünde zu Leuten gegangen, wo er null Barmherzigkeit kriegt. Die sagen, was geht uns das an? Sieh zu, wie du selber klarkommst, sagen sie ihm. Ja? Und ich glaube, der Blick, den Jesus konnte nicht mit Petrus reden, aber der Blick, den mit dem Jesus Petrus angeguckt hat, war genau das Gegenteil. Hey, Petrus, ich hab's gewusst. Deine Sünde ist dir vergeben. Ich wusste, dass das passieren wird. Ich liebe dich. Du bist angenommen. Ja? Das ist ein Unterschied. So, Judas ist zu den falschen Leuten gegangen. Ja? Und es, ja, der hat keine Hoffnung mehr gesehen. Er ist da nicht rausgekommen. Jesus sagt, der Teufel hat euch, alle Jünger, einschließlich Judas, Petrus, Johannes, alle, begehrt zu prüfen. So, Judas hat die Prüfung anscheinend nicht bestanden. Und die Bibel gibt uns so Hinweise darauf. Die gibt uns Hinweise darauf, dass Judas ein Dieb war, dass er Geldgier in seinem Herzen hatte. Das war alles in seinem Herzen verborgen, von Anfang an. Die Sachen, bei Petrus waren auch alle diese Dinge von Anfang an verborgen. So, und irgendwann kommt der Zeitpunkt in unserem Leben, wo die Dinge, die in unserem Herzen verborgen sind, so sichtbar werden. Ne? Und dann, wie gehen wir damit um? Wo gehen wir dann damit hin? Ja. So, Petrus hat Jesus dreimal verleugnet, mehr als Judas, aber er ist zu Jesus gegangen. Okay. Ja. So, dann, Jesus wird umgebracht und die Jünger, in Johannes 20, Vers 19 steht, sie versteckten sich und verschlossen die Türen aus Furcht vor den Juden. Die hatten richtig Angst, dass sie die Nächsten sind, die gesteinigt oder gekreuzigt oder irgendwie sonst was werden. Und dann steht Jesus auf, Jesus wird auferweckt von den Toten. Und dann wird es interessant. Dann sieht man die Veränderung. Ja? Johannes 21, Vers 15. Da kommt Jesus zu Petrus. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Hast du mich mehr lieb als all die anderen Jünger? Warum stellt Jesus so eine ungeistliche Frage? Jetzt müsste es ja eigentlich schon drauf kommen. Habe ich die Antwort nämlich schon gesagt. Weil sie vorher drum gestritten haben, wer der Größte ist. Ne? In Lukas 22, 23, 24. So, bin ich's. Und sogleich entstand ein Streit unter ihnen, wer der Größte ist. Und jetzt kommt Jesus mit dieser Fangfrage. Ne? Petrus, glaubst du immer noch, dass du besser bist als die anderen? Dass du geistlicher bist als die anderen? Dass du mich mehr liebst als die anderen? Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus sagt nicht: Ja, Jesus, so, ich liebe dich am meisten mehr als diese. Ich gehe mit dir in den Tod, egal, wenn auch alle anderen dich so. Ist nicht mehr. Ja? Davon ist Jesus, Petrus geht nicht so wirklich auf diese Frage ein. Er sagt, du weißt. So, vorher war es so, ich weiß, Jesus, ich werde mit dir in den Tod gehen. Ich weiß das. Jesus sagt, nein, wirst du nicht. Petrus sagt, ey, Jesus, ich weiß. Ja, Tod, Gefängnis, egal. Wenn auch alle anderen dich verlassen, ich weiß. Jetzt sagt Petrus, Herr, du weißt Bescheid. Du weißt, dass ich dich lieb habe. So. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal. Dreimal dürft ihr raten, warum Jesus Petrus dreimal fragt, weil er ihn dreimal verleugnet hat. Wiederum spricht er zum zweiten Mal: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortet ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt ihm wieder das Gleiche. Und man merkt schon, so, das wird dem Petrus ein bisschen unangenehm. Herr, was soll das? Jesus, was soll die? So, wenn Jesus dreimal dieselbe Frage stellt, ich weiß das aus eigener Erfahrung, dann wird's komisch. So, anscheinend ist Jesus irgendwie mit der Antwort nicht zufrieden, die wir ihm geben. Oder was? So, warum stellt Jesus die Frage nochmal? Reicht ihm die Antwort nicht? So, und Petrus, ne? Petrus war jetzt ein Versager. Er wusste, der hat seine Lektion gelernt, das sieht man hier dran. Der wusste, wenn ich jetzt wieder hier, ne? Ja, Jesus, ich liebe dich mehr als alle anderen Jünger und ich werde mit dir in den Tod gehen und so weiter. So, ne? Ja? Seht ihr, wie gut das war, dass Petrus so auf die Schnauze geflogen ist? Das hat ihn wirklich geheilt, davon sich für größer zu halten als alle anderen. Das hat ihn wirklich geheilt. Ja? Sein Herz war wirklich zerbrochen. Vers 71, das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig. So, diese Frage hat Petrus irgendwie geschmerzt. Oder es hat Petrus geschmerzt, dass Jesus dreimal ihn fragt. Ja? Dreimal dürft ihr raten, warum wird er traurig? Oder warum, wo ist das Problem von Petrus? Naja, weil er traut sich nicht mehr selber. Ne? Petrus hat jetzt das, was David im Psalm 51, Vers 19 einen zerbrochenen Geist und ein zerschlagenes Herz nennt. Das sehen wir hier bei Petrus. Das allererste Mal übrigens in der Bibel. Vorher war es, ich weiß, Gott. Ja? Und jetzt ist, du weißt, so, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich das noch weiß. Ich bin mir nicht mehr so sicher, weil ich habe schon einmal mich richtig auf die Schnauze gelegt und könnte sein, dass ich jetzt denke, ich liebe dich, aber wer weiß, was wirklich in meinem Herzen ist. Ja? So, das ist ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz. Und das ist bei Petrus entstanden. Und ganz ehrlich, das entsteht bei uns nur durch, wenn wir wirklich lernen, dass wir in uns nichts Gutes ist. Nur dann kriegen wir das. Ja? Dreimal dürft ihr raten, wo David das gelernt hat. Psalm 51. Was war der Anlass, dass er Psalm 51 geschrieben hat? Hat jemand umgebracht, um dessen Frau zu schwängern oder mit ihr Sex zu haben. Dass sie schwanger war, war nicht so ganz absichtlich. Ne? Und dann hat er versucht, das zu verheimlichen. Ja, und der war ein Mann Gottes. Ne? Stellt euch vor, irgendein Prediger würde sowas machen. Er würde jemanden killen, um dann die Frau zu kriegen. Und dann kommt das aber alles raus, weil er nicht verhütet hat. Das wäre nicht so cool. Ja? Und nach dieser Episode, nachdem David von seiner Sünde überführt wurde, schreibt er diesen Psalm 51 als Lied, damit ganz Israel das erfährt, dass er nicht so toll ist, wie er sich gehalten hat und wie wahrscheinlich alle anderen ihn auch gehalten haben. Ne? Und er hatte ein zerbrochenes Herz und einen zerschlagenen Geist nach dieser Episode. Nachdem David so richtig versagt hat, war David absolut klar: Okay, Gott, so. Die Opfer, die dir gefallen, sind ein zerbrochenes Herz und ein zerschlagener Geist. Und im Psalm 139 sagt er: Prüfe du mich, Gott, und sieh, wie ich es meine, ob ich auf einem bösen Wege bin. Weil kann ja sein, dass ich auf einem bösen Wege bin, das gar nicht merke. Du weißt, das ist dieses Du weißt. Das sagt David auch. Okay, Gott, du weißt, auf welchem Weg mein Herz wirklich ist. Ich weiß das nicht mehr so sehr. Weil ich dachte, ich hatte das schon mal, dass ich dachte, ich bin absolut richtig. Und dann stellte sich heraus, ich war total verführt. Und glaubt mir, wenn das David und Petrus passiert, dann passiert das uns auch. Es sei denn, wir halten uns für größer als sie. Aber dann passiert es uns garantiert. Petrus sagt hier, also er wird, ne, man merkt, das tut Petrus irgendwie weh, diese Frage. Wahrscheinlich würde er immer noch gerne sagen: Jesus, ich will dich gerne mehr lieben als jeder andere Mensch in der Welt. Und Petrus hatte wirklich eine Liebe für Jesus. Ja? Und jetzt war das sogar eine echte Liebe. Das, was ja, die Liebe, die er hier hat. Er sagt ja dreimal, sagt: Ja, Jesus, ich liebe dich wirklich. Ja? Das ist nur so mit ein bisschen Vorbehalt. So, ich liebe dich wirklich, soweit ich in mich selbst hineinschauen kann. Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte. Ne? Am liebsten wäre, Petrus, liebst du mich? Ja, Jesus, ich liebe dich, alles klar, ich weiß Bescheid. Aber das war ja nicht der Fall, so dieses alles klar, ich weiß Bescheid, ne, kommt ja nicht, weil dann hätte Jesus ihn nicht mehr zweite und dritte Mal gefragt. Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragt, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt Bescheid, du kennst mein Herz. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Ja? Also bis hier wird deutlich, an der Antwort von Petrus wird deutlich, Petrus ist zerbrochen. Petrus sagt, du weißt. Er sagt nicht mehr, ich weiß. So, und dann sagt Jesus was ganz Interessantes. Vers 18, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Du hattest deinen Willen, du hattest deine Pläne, du hast gemacht, worauf du Bock hattest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Jesus sagt ihm hier, es wird, ne? Vers 19 lese ich noch dazu, dies aber sagt er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Oh. Jesus sagt hier Petrus, jetzt bist du tatsächlich bereit für mich zu sterben. Früher hattest du deine eigenen Pläne und deinen eigenen Willen und das ist jetzt zerstört. Du bist durch dein Tal gegangen, du hast versagt, du hast dein eigenes Herz kennengelernt und es wird die Zeit kommen, wo du Dinge tun wirst, die du gar nicht willst, ja, die Gott aber will von dir. Weil manchmal verlangt Gott von uns Dinge, da haben wir keinen Bock drauf. Ne? Isaac zum Beispiel oder Ismael. Ismael wegjagen oder Isaac auf den Altar legen oder so, haben wir keinen Bock drauf. Ja. Und Petrus hat vorher gesagt, Gott, ich werde für dich sterben, wenn nötig, gehe ich für dich in den Tod. So. Jetzt sagt Petrus das nicht mehr. Hier sagt Petrus nicht mehr, ich liebe dich so sehr, ich werde für dich in den Tod gehen. Aber hier sagt Jesus das von ihm. Ja, Petrus, jetzt bist du wirklich bereit. Ja. In Johannes 13, Vers 36, sagt Jesus was ganz Interessantes. Da sagt Jesus, da fragt Petrus Jesus, Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm und wohin ich gehe, dorthin kannst du mir nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Und dann sagt Petrus, hier war Petrus noch nicht gebrochen. Er hatte noch kein gebrochenes Herz. Er war noch voll in seinem Ich weiß Bescheid. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Ah ja, das kennen wir ja, ne? Das ist der alte Petrus. So, was Jesus, du sagst, es gibt etwas, was ich nicht tun kann? Das kann ja wohl nicht sein, ja? Jesus sagt zu Petrus, du kannst mir nicht nachfolgen. Ganz am Anfang von den Evangelien, wo Jesus seine Jünger einsammelt, da ruft er die, ja, folge mir nach. Und dann steht, sie ließen ihre Netze stehen, sie ließen alles stehen und liegen und folgten ihm nach. So, jetzt, auf einmal sagt Jesus, ihr könnt mir nicht nachfolgen. Wir folgen dir doch nach, oder reicht das etwa nicht? Hä? Jesus, was ist hier los? Ich will mein Leben für dich lassen. Wollte er gar nicht. Aber dachte er. Ne? Wurde ja erst 7 Kapitel später, wird deutlich, okay, wollte er gar nicht. Ne? Was war seine Verführung? Jesus antwortet ihm, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich 3-mal verleugnet hast. Jesus sagt, Petrus, so wie du jetzt drauf bist, kannst du überhaupt nicht nachfolgen. Geht nicht. Warum nicht? Weil er nicht zerbrochen ist. Weil er sein eigenes Herz nicht kennt. Ja, das sagt Jesus genau so heute zu jedem Menschen. Wenn du nicht weißt, wozu du wirklich fähig bist, dann kannst du Jesus nicht nachfolgen. Ja, du denkst vielleicht, okay, Jesus, ich bin so geistlich, ich will mein Leben für dich lassen, ich will alles aufgeben, ich will Missionar werden irgendwo in, was ist der schlimmste Ort? Keine Ahnung, Kamtschatka, Vorkuta oder so. Was? Nordkorea. So, wenn unser Herz nicht zerbrochen ist, können wir Jesus nicht nachfolgen. Ne? Wohin ich gehe, kannst du mir nicht folgen. Jesus, Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir nicht folgen? So, ich will dein Leben für dich lassen. Jesus sagt, nein, willst du gar nicht. Und zurück zu Johannes 21. Jesus sagt am Anfang, folgt mir nach. Okay, die lassen ihre Netze stehen, folgen. Jetzt sagt Jesus, okay, ihr könnt mir nicht folgen. Und jetzt kommt dieses Versagen von Petrus. Und am Ende sagt Jesus jetzt, dies, Vers 19, 21, 19, dies aber sagt er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu Petrus, folge mir nach. Das ist das letzte Mal, dass Jesus zu Petrus sagt, folge mir nach. Ah, vorletzte Mal. Aber in 22 ist nochmal. Ja. Aber das folge mir nach, was Jesus hier zu Petrus sagt, das ist eine richtige Einladung. Das ist eine total ernst gemeinte Einladung. Das bedeutet, Petrus, jetzt kannst du. Jetzt kannst du. Ich sehe, dass du, da ist eine wirkliche Herzensveränderung in dir passiert. Ja. Es ist nicht mehr, ich weiß Bescheid. Es ist, du weißt, Herr, du kennst alle Dinge. Du weißt, wie es in meinem Herz wirklich aussieht. Du weißt, dass da wirklich eine echte Liebe zu dir da ist. Das weißt du, Jesus. Ich weiß nicht, wie stark diese Liebe ist, aber da ist definitiv eine echte Liebe zu dir hier. Ja, so, ich glaube, das war ungefähr das, was Petrus rüberbringen wollte. Und Jesus bestätigt das dann, sagt, ja, Petrus, du wirst für mich in den Tod gehen. Dein Eigenwille ist gekreuzigt. Ja, früher hast du getan, was du wolltest, bist hingegangen, wo du hingehen wolltest. Jetzt wird es kommen, dass du dahin gehst, wo du nicht mehr hingehen willst. Dass du das tust, was du nicht mehr tun willst. Wenn wir das tun können, was wir von Natur aus eigentlich gar nicht wollen, ja, das bedeutet, dass wir wirklich gelernt haben, uns selbst zu verleugnen. Dass unser Eigenwille wirklich im Kreuz verreckt ist und im Grab geblieben ist. Ja. Wenn unser Eigenwille immer noch, unsere eigenen Pläne immer noch die Pläne Gottes durchkreuzen, okay, ja, dann wird Jesus zu uns nicht sagen, folge mir nach. Also diese Art von Nachfolge. Ja. Jesus hat das ja schon mal zu Petrus gesagt. Aber das hier ist eine... Ne. Und ich glaube, wenn Petrus dieses Versagen nicht erlebt hätte, dann hätte diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht solche durchschlagende Wirkung bei ihm gehabt. Weil man kann ja nur leere Gefäße wirklich voll machen. Und Petrus war vorher nicht leer. Der war vorher, ich weiß Bescheid. So, ja? Der war voll von seinen eigenen Ideen und eigenen Plänen und eigenen Vorstellungen. So. Und durch dieses Versagen, wo er sein Herz wirklich kennengelernt hatte, wurde er leer gemacht. Und das Interessante ist ja, dass Petrus von allen Jüngern den krassesten Dienst hatte. Nach außen hin jetzt. So. Wir finden den Paulus ein bisschen cooler, oder Paulus ist für uns oft präsenter, weil er mehr geschrieben hat als Petrus. Aber Petrus hatte ja die krasseste Salbung. Ne? Bei Petrus sind die meisten Wunder passiert. Sie sind in seinem Schatten geheilt worden. Paulus brauchte Taschentücher. Petrus hat der Schatten ausgereicht. Ne? Das ist jetzt ein bisschen albern, ich weiß, aber ich glaube, das steht in der Bibel, um noch den Unterschied zu zeigen. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass Paulus oder Petrus eine schlechte oder andere ist. So, aber das heißt definitiv, dass Gott Petrus so eine Kraft geben konnte, weil er wusste, Petrus wird sie nicht missbrauchen. Ne? Man gibt ja auch keinem 6-jährigen, 10-jährigen, 12-jährigen Kind einen Autoschlüssel. So. Vor allem nicht, wenn das Kind weiß, wie man das Auto anmacht. Macht man nicht. Das ist dumm. Ja? Wobei Autofahren ist ja was Gutes. Ne? Aber man gibt das nicht dem Kind. Warum nicht? Weil das Kind damit nicht umgehen kann. So, genauso gibt Gott uns nicht seine Gaben oder seine Vollmacht, weil wir nicht damit umgehen können. Weil wir dann rumlaufen, nach Samarien gehen und sagen, Feuer vom Himmel, brenn sie alle, töte sie alle. Ja? Ich in den Himmel und der Rest der Welt in die Hölle. So, ja? So sind die Kirchengeschichte hat das bewiesen. Ne? Es gab immer mal wieder Momente, wo Gott seine Vollmacht in ungewöhnlichem Maß ausgeteilt hat. Zum Beispiel 1948, 49, 50, wo diese Heilungserweckung in Amerika war. Ne? Da gab es Leute, die hatten eine unglaubliche Kraft und Autorität. Da sind Wunder passiert, da stehen euch die Haare zu Berge. So, ne? Nur die meisten dieser Leute sind am Ende durchgedreht. Die haben sich für Elia oder sonst wen gehalten. Wir sind total übergeschnappt. Es gibt nur ein oder zwei, die da nicht durchgedreht sind und die nachher nicht komisch und schräg geworden sind. von diesen Leuten. Ne? So, und das ist nur das, ich glaube, das ist nur das Beispiel, was 50, 60 Jahre zurückliegt oder 70. Es gibt durch die ganze Kirchengeschichte solche Beispiele, wo Gott seine ungewöhnliche Maß, seine Kraft Menschen in die Verantwortung von Christen gibt. Ne? Und fast immer drehen die Christen damit durch und machen schräge Sachen. Oder können das nicht verkraften. So, ne? Es ist wirklich wie wenn man so einem pubertierenden Kind einen Kalaschnikow in die Hand gibt. So. Sobald es eingeschnappt und beleidigt ist, ne, steht es in Gefahr, Amok zu laufen damit. Das macht man nicht, das ist viel zu gefährlich. Und Petrus hatte so eine krasse Vollmacht. Ja. Als Petrus, das war doch Johannes und Petrus, ne, wo die von der schönen Pforte diesem Krüppel da begegnen. Ja. Da ist dieser Gelähmte oder der Verkrüppelte, der konnte nicht gehen. Und dann bittet er die an um Geld und sagt, könnt ihr mir ein bisschen Gold und Silber geben und so. Und Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht. Und dann sagt er aber, was ich habe, gebe ich dir. So, der musste nicht Gott erst bitten, oh Gott, kannst du bitte den hier heilen oder so. Nee, Petrus steht da und sagt, ich habe das. Ich habe diese Kraft, dass Gott den Typen heilt. So, das ist ein bisschen heftig, ne? So, aber Gott konnte Petrus diese Kraft anvertrauen, weil Gott wusste, okay, Petrus wird damit nicht Amok laufen. Ne? Wer waren die Donnersöhne? Jakobus und Johannes. Ne? Einmal als Jesus durch Samarien zieht und dann wollen die da irgendwas von den Samaritern, bitten die ganz nett und die Samariter sagen, haut bloß ab, wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Und dann Johannes und Jakobus, die den Spitznamen die Donnersöhne hatten, dreimal dürft ihr raten, warum, sagen, Jesus, sag nur ein Wort, damit Feuer auf die alle fällt und alle sterben. Lass uns mal einen Massenmord hier machen, weil die dich als Sohn Gottes abgelehnt haben. Und dann sagt Jesus so, ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Ihr wisst nicht, wes Geistes Kind ihr seid. Ich bin nicht dazu gekommen, hier den Leuten den Hintern zu versohlen oder Leute umzubringen. So, ich bin gekommen, mein Leben hier zu geben. Genau das Gegenteil. So, ne? Also diesen zwei konnte er da in dem Zustand garantiert nicht seine Vollmacht anvertrauen. Ne? Die hätten da ein Massaker angerichtet. So, und das ist, und ganz ehrlich, wir würden das auch machen. Sobald dann die Leute gegen uns Artikel schreiben oder gegen uns aufstehen und sagen, Hütte David, das ist eine ganz böse, schlimme Sekte oder so, dann würden wir, oh Gott, lass Feuer auf den Himmel auf sie fallen. So, ne? So, und damit beweisen wir, dass wir überhaupt nichts verstanden haben. Dass wir überhaupt nicht das Herz Jesu haben. Weil das Herz Jesu ist Vergebung, Sünden erlassen, Liebe. Ne? Den Feinden gegenüber. Und denen, die segnen, die uns fluchen. So, und das kommt wirklich erst dann, wenn wir gemerkt haben, wenn wir es wirklich erfahren haben oder wenn wir wirklich davon überzeugt sind, in mir ist nichts Gutes. So, du weißt, Herr, ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe keinen Plan. So, ich habe hier ein schönes Grab mit so einem Grabstein. Hier ruht meine Theologie, meine ganzen Vorstellungen und Pläne, wie Gott Dinge zu machen hat. Ne? Ganz oft ist das ja so, ja, Jesus muss bei mir noch das machen und dann muss Jesus noch das machen, dann brauche ich noch davon Befreiung, bla bla bla. So, man weiß immer, ne, so kenne ich Leute, die so gedacht haben. Ne, ich hoffe, dass hier nicht mehr so viele davon sind. So, das ist so, man hat ganz klare Vorstellungen, das ist so, ich weiß. Gott muss das bei mir machen, Gott muss das, ich weiß. Ich weiß, Herr. So, Gott, du hast, ich sag dir, was du bei mir zu tun hast. Ja? Das läuft so nicht. Ne? Das ist, du weißt, Herr, nicht ich. So, und dann tut Gott all die Sachen nicht, die er eigentlich hätte tun müssen. Und wir versagen völlig. Und dann können wir entweder sauer auf Gott werden, dass er nicht nach unserer Pfeife tanzt. Oder wir können uns fragen so, Gott, warum ist auf meinem Leben eigentlich nicht der Segen, der eigentlich da sein sollte und die Frucht, die eigentlich da sein sollte? Ne? Wo ist das Problem? Wo ist das Problem bei mir? Ja, und dann kann es sein, dass wir es von ich weiß zu dem du weißt alles her hinkommen, dass wir diesen Schritt schaffen. Und dann kann Jesus uns sagen, okay, folge mir nach. Jetzt, wo du deine ganzen Ideen und Vorstellungen, Pläne beerdigt hast, folge mir nach. Ja, wenn wir unser Herz nicht kennen, dann können wir Jesus nicht wirklich nachfolgen. So, die Jünger sind Jesus nachgefolgt, weil Jesus übt eine gewisse Attraktion aus. Jesus hat eine derbe Anziehungskraft. Warum? Weil er die Liebe ist, weil er Annahme ist. Weil bei ihm fühlt man sich einfach gut. Das ist so, ne? Außer wenn man ist ein Pharisäer, aber so. Und selbst die haben ihn eingeladen. Die Prostituierten, die Zöllner, die Sünder, die Jünger, die haben sich alle richtig gut gefühlt bei Jesus. Das tat ihnen richtig gut, mit ihm zusammen zu sein. Und wenn in einer Versammlung, in einer Ortsgemeinde oder so die Gegenwart Gottes da ist, wenn Jesus wirklich da ist, dann wird das immer alle möglichen Leute anziehen, weil die fühlen sich gut. Das ist angenehm da. Und das ist auch okay. Nur, die folgen nicht alle Jesus nach. Die folgen der Attraktion nach, die Jesus bietet. Die folgen den Segnungen nach oder diesen ganzen schönen Dingen, die man dann kriegt, weil man in der Nähe Jesu ist. Aber um Jesus wirklich nachzufolgen, muss man erst durch diesen Zerbruch gehen. So, und das ist, ja, bis man wirklich bereit ist. So, Petrus' Ausbildung war hier beendet. Er war jetzt bereit, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und soweit ich die Kirchengeschichte kenne, es gibt ja unglaublich viele Theorien, wie man mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Und es gibt viele Bücher mit so Schritt 1 bis 20 so, oder bis 50, was man das tun muss. Ne? Ich weiß, dass früher, so vor 80, 90, 100 Jahren, wurde das in den alten Büchern, wenn es um den Heiligen Geist oder die Erfüllung im Heiligen Geist geht, da wurde immer dieses Sterben betont. Das wurde sehr betont. Ja. Und so in den letzten 50 Jahren, da geht es eigentlich nur noch darum, jeder kann und jeder kann ganz schnell. Und du musst nicht mehr so. Ne? Und ja, natürlich kann man schnell mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Nur die Frage ist dann halt, wie viel Platz ist da drin bei dir? Wie viel von deinen eigenen Ideen sind da in deinem Herzen und in deiner Seele und wie viel Platz ist da für den Heiligen Geist? So. Und es ist effektiver, ne? So wie bei Petrus. Es ist wirklich effektiver, wenn Gott einen erstmal so richtig sauber macht und dann richtig voll macht. So. Okay. Jo, ich bin fertig, glaube ich. Vater im Himmel, die Opfer, die dir gefallen, sind ein zerbrochenes Herz und ein zerschlagener Geist. Die Opfer, die dir gefallen sind, wenn unser Herz sagt, du weißt Bescheid, Herr, und ich habe keine Ahnung mehr. Und dieses Opfer wollen wir dir irgendwie bringen. Ich weiß ja nicht, was bei mir nötig ist dafür und was bei allen anderen hier nötig ist, damit sie da hingehen. Ich bitte dich, dass du allen Leuten, die noch nie versagt haben und die von sich hier denken, dass sie die Größten sind oder dass sie gut sind, weil die nicht wirklich wissen, dass sie zu jeder Sünde fähig sind, dass du denen das irgendwie klar machst, Jesus. Und bei all den Leuten, die schon längst mitten in ihrem Versagen drin stecken, aber es vielleicht nie als deine Hand angesehen haben, als deinen Zerbruch, vielleicht die ganze Zeit dagegen angebetet haben oder so und nicht gesehen haben, dass du das als einen notwendigen Zerbruch erachtest. Dein Licht kommt jetzt in Jesu Namen und die Decke über dem Verstand verschwindet jetzt und erkennt, dass du da bist in dem Versagen. Und in all dem Versagen hast du in dem, es steht geschrieben im Tal Achor, im Tal der Probleme ist eine Tür der Hoffnung. Und diese Tür bist du, Jesus. Und mögen all unsere Pläne und unsere Theologien und unsere eigenen Vorstellungen da verrecken, in diesem Tal der Probleme und im Tal des Versagens. Und auch da bleiben. Und dass wir durch diese Tür gehen können und sagen können, okay, Jesus, du weißt Bescheid, wie mein Herz wirklich ist. Du weißt Bescheid, wie sehr ich dich liebe. Und ich würde dich gern lieben, Jesus. Ich würde dich gerne so lieben, dass ich bereit bin, für dich in den Tod zu gehen oder so. Jesus, ich weiß es nicht. Aber ich vertraue dir, dass du das in mir wirkst und ich gebe dir die Erlaubnis dazu. Vater im Himmel, wir geben dir die Erlaubnis, diesen Zerbruch in unserem Leben hineinzuarbeiten. Wir geben dir die Erlaubnis, das uns zu machen, dass wir dahin kommen, dass wir sagen, du weißt, Herr. Und dass wir wirklich bereit sind, dir nachzufolgen. Nicht wegen den ganzen Segnungen, Attraktionen, die es und guten Dingen, die es bei dir gibt, sondern weil wir wirklich dich lieben. Weil wir wirklich die Person suchen und nicht nur die Dinge, die diese Person umgeben. Danke, Jesus. Danke, dass du diese Einladung in den Herzen der Zuhörer unten in unseren Herzen gehört hast und akzeptiert hast. Amen.
In der Waliser Erweckung hat ein Mann angefangen zu beten und hat gesagt, Gott, beuge mich oder Gott, demütige mich. Und dann fing das überall, dann fingen diese Menschen dieses Gebet zu beten. Und das ist genau das, was Gott mit Petrus tat. Das ist genau das, was Gott mit Mose tat und mit sehr, sehr vielen Leuten. Er hat sie gebeugt. Und er beugt das, Gott beugt uns nicht vor einem Monstergott, nicht vor einem apathischen Gott, einem Gott, dem wir egal sind, sondern ein Gott, der mittendrin ist, der mitten in unserem Leid ist, der voller Barmherzigkeit ist. Vor so einem Gott beugen wir uns. Vor einem Gott, welches Herz voller Demut und voller Sanftmut ist uns gegenüber. Viele von uns haben Angst vor dem Vater und Angst vor Gott, weil er denkt, er ist nicht bei euch, wenn es euch schlecht geht, wenn ihr in Sünde seid, wenn ihr in vielen Dingen drin seid. Aber unser Gott ist kein Gott, der außen vorsteht. Sogar als Israel in der Wüste rebelliert hat und weg war, war seine Gegenwart mitten unter ihnen. Na, unser Gott ist kein Gott, der sich abkehrt. Und unser Gott ist ein Gott, der voller Barmherzigkeit, voller Liebe ist. Das ist der Gott, der geschlagen kaputt getreten ist und trotzdem voller Liebe jemand anschauen kann, der ihn dreimal verraten hat. Und vor diesem Gott sich zu beugen, ist auf jeden Fall es wert, dass wir uns vor ihm beugen. Und das sollte wirklich unser, ja, unser Gebet sein und unser Blick sein. Es geht wirklich nicht um uns. Es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, sondern es geht darum, dass er kommt und dass er sein Vaterherz dieser verlorenen Welt zeigt. Jesus ist gekommen, um dem Vater zu zeigen. Und es ist genauso unsere Aufgabe, dass durch uns der Vater gesehen wird. Ja, und das, was wir erleben die letzten Monate, Jahre, ist, dass der Vater wiederhergestellt wird, wie der Vater wirklich ist. Weil für uns, viele von uns, ist, wir haben ein ziemlich schräges Vaterbild. Entweder war er nicht da, oder wenn er da war, war er ein Monster, war er eher ein Zeus als ein Jesus. Oder war er eher irgendein anderer, eine komische Gottheit. Aber der Gott Jahwe, der Gott Israels, war immer mitten in seinem Volk. Und er hat immer mitten mit seinem Volk gelitten. Und er hat sie nie verlassen. Und das ist der Gott, dem wir nachfolgen. Das ist der Gott, der sein Leben für uns gibt. Und es ist besser, wir werden Petrus und schauen in diese Augen, als dass wir wie Judas in die falschen Augen schauen und verdammt leben. Einige sind von uns tot, auch wenn wir noch leben. Bei Judas war das dann wirklich der Tod. Aber einige sind von uns tot, weil wir in die falschen Augen schauen, wenn uns etwas leid tut. Aber Gott, der Vater, war in allem da drinne, wo du gelitten hast. Und er hat dich nie verlassen. Und Jesus ist gekommen, um uns dem Vater zu zeigen. Wir müssen wirklich Gott bitten, dass wir den Vater kennenlernen. Und dass wir kennenlernen, wie gut es ist mit uns meint. Ja. Amen. Wir haben hier noch diese Liste. Und ich denke, es sind zu wenig Leute drauf. Habt ihr sie alle in den Händen gehabt? Wahrscheinlich ja. Es wäre gut, wenn sich noch ein paar Leute eintragen. Also das geht darum einfach, dass wir rausgehen und klingeln und Menschen eine Rose übergeben und eine Einladung. Genau, vor allem, wenn ihr jetzt euch mit der Hütte Davids identifiziert, wäre das ein gutes Werk. Das ist auch morgens, Samstag, da arbeiten die meisten von euch nicht. Genau, und gleich hier im Anschluss trifft sich der Jugendgottesdienst-Orga-Team. Richtig, Edwin? Ganz kurz, also gleich eigentlich danach, wir werden keine Zeit vergeuden. Gottes Segen euch allen und bittet Gott, dass er euch beugt.